So. Und wie geht's euch jetzt? Ist voll. 13. Wow. War das meine? Nee, ne? So. Also für die, unsere Gäste, es wird jetzt ungefähr noch eine Stunde dauern. Scherz, ja, ist ja gut. Ja, wir haben als Kirche haben wir schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wer wir sind, was wir wollen und haben uns da so ein paar Sachen aufgeschrieben, auch ein paar Werte uns formuliert, wo wir so sagen, so, das sind Dinge, die uns ausmachen, das ist unsere Kultur, die wir leben wollen, die wir bauen wollen. Und da für jedes Jahr haben wir dann nochmal so ein paar Schwerpunkte da drin. Und die Schwerpunkte in diesem Jahr sind drei Punkte, nämlich Großzügigkeit, Freude und Mitgefühl. So, das sind so halt einfach Themen, um die wir uns so kreisen, wie wir uns Gedanken machen. Wie kann man das eigentlich gut umsetzen? Wie sieht eine Gemeinschaft aus, die das lebt, die miteinander großzügig unterwegs ist, die Freude erlebt, wo eine tiefe Verbundenheit da ist aufgrund von einem echten Mitgefühl miteinander? Was ja in unserer Kultur gar nicht so einfach ist, ne? Weil wir laufen ja alle mit unseren Masken rum und gehen ja sehr kontrolliert damit um, wen wir an uns ranlassen, wen nicht und was wir dann zeigen, wenn wir jemanden an uns ranlassen. Das zeigt man ja auch nicht alles und schon mal gar nicht. Also alles sehr bewusst, sehr kontrolliert, aber das ist natürlich dann, wenn alles sehr kontrolliert abläuft, dann ist auch, wie soll ich mal sagen, die Atmosphäre in so einer Gemeinschaft sehr steif, kontrolliert. Klar, man kann sich arrangieren und meistens kriegen wir das auch ganz gut hin, aber das ist nicht so sehr der Sinn von einer christlichen Gemeinschaft. Eine christliche Gemeinschaft, da stecken ganz andere Themen drin. Jesus hat ja zu seinen Leuten gesagt, hört mal Leute, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und diese Liebe ist eine gigantische, sie ist eine leidenschaftliche, enthusiastische Liebe, eine tiefgreifende Liebe, eine kraftvolle Liebe. Und er hat dann gesagt, so wie ich geliebt wurde vom Vater, so liebe ich euch. Und jetzt kommt so ein Ding, wir haben es ja immer so mit den Geboten bei den Christen, und dann sagt er, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Also das alte, 10 Gebote und so weiter, da machen wir jetzt mal einen Haken dran. Ich habe das nämlich alles jetzt erfüllt. Jetzt beginnt ein neues Kapitel und ich gebe euch ein neues Gebot. Und dieses Gebot heißt ganz einfach, liebe Gott und liebt euch einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Solange man nur sich sonntags morgens begegnet in einem Gottesdienst, so wie hier, ist das natürlich einfach. Aber wenn man, je mehr man miteinander zu tun hat und je mehr man sich aufeinander einlässt, desto herausfordernder wird das. Und das ist auch Sinn der Sache. Es ist Sinn der Sache, dass wir dabei unterwegs sind und Erfahrungen machen, Lernerfahrungen, merken, wie es nicht funktioniert. Weil eigentlich ist es so, dass Wachstum, und darum geht es. Es geht darum, dass wir wachsen, dass wir uns entfalten. Ja, dass das, was Gott von sich in dich und mich hineingelegt hat, dass das zur Entfaltung kommt, dass es aufblühen kann, dass es Frucht bringen kann, dass da etwas wächst. Ja, und Wachstum beginnt eigentlich immer erst, wenn wir anfangen, unsere Komfortzone zu verlassen. Das ist eine schlechte Nachricht, ich weiß. Komfortzonen sind natürlich sehr wichtig für uns, weil sie geben uns Sicherheit. Da kennen wir alles, da haben wir alles unter Kontrolle. Und je nachdem, man kann natürlich auch ganz gut so mit seinen Komfortzonen umgehen, mal auch an den Rand einer Komfortzone gehen. Aber bitteschön, bloß nicht drüber hinaus, okay? Siehst du, und das ist, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann wirst du ganz oft oder des Öfteren, ich will ja keinem Angst machen, ne? Aber du wirst doch des Öfteren an den Rand deiner Komfortzone geführt und dann merkst du manchmal, so, eigentlich braucht es jetzt noch einen weiteren Schritt. Und dann bist du gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter oder bleibe ich lieber in meiner Komfortzone? Und das ist immer wieder dieser Punkt in unserem Leben. Wir kommen immer wieder an solche Stellen, wo wir herausgefordert sind. Gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter oder bleibe ich in meiner Komfortzone, wo ich alles unter Kontrolle habe? Siehst du, und wenn du mit Menschen so unterwegs bist und mit Gott unterwegs bist und dann lernst, boah, jetzt gehe ich doch mal einen Schritt über meine Komfortzone raus. Und dann macht's Bäm und dann merkst du, boah, da tut sich was. Da kommt was in Bewegung, da verändert sich etwas. Ihr habt es heute Morgen hier gehört von den Menschen, die hier ihr Leben frei und offen erzählt haben. Und wisst ihr, wir erleben das ja jedes Mal und jedes Mal ist es immer wieder was Besonderes. Menschen, die sagen, ich vor Leuten stehen und was sagen, das geht gar nicht. Uschi, wo ist sie? Ach, sie ist ja noch, zieht sich ja noch um. Die Uschi, die hat von vornherein gesagt, das geht gar nicht, ich kann das nicht, überhaupt nicht. Und war das nicht cool, wie Uschi sich geöffnet hat? Und das sind praktische Beispiele, wo Menschen aus ihrer Komfortzone rausgehen und plötzlich, du, das ist wie, wenn du jahrelang immer nur in einer Wohnung lebst und du gehst dann mal raus und stellst fest, boah, draußen gibt es auch noch ein Leben. Ja, bei uns haben wir in der Familie immer, eine von meinen Kindern ist studiert und immer wenn Prüfungsphase ist, dann versinkt die. Ja, dann ist, da ist alles, da gibt es nur noch das Zimmer, es gibt keine Außenwelt mehr, es gibt nur noch Tunnel, es gibt nur noch Lernen, 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 Lernen. Und das war so lustig neulich, als wir dann mal so sie dann mitgenommen hatten nach einer Prüfung und sie guckt dann raus und sagt, oh, das sieht ja toll aus hier. Ich sage, ja, hast schon lange nicht mehr gewusst, dass draußen außerhalb von dir, von deinem Zimmer auch noch eine Welt gibt. Ja, wunderbar, sehr schön, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So, wenn du deine Komfortzone verlässt, dann entdeckst du plötzlich Neues, etwas, was Veränderung in dein Leben bringt und genau das brauchen wir. Welcome to the party, habe ich das mal genannt, wenn wir über Freude reden. Und mal ganz ehrlich, Kirche. Wer wird Kirche und Gottesdienst mit Party identifizieren? Irgendjemand? Ja, ihr seid ja. Also normalerweise, wenn wir an Kirche denken, denken wir nicht an Party, oder? Irgendwie scheint das so wie Öl und Wasser zu sein. Das scheint irgendwie überhaupt nicht zusammenzupassen. Schade eigentlich. Warum? Warum? Weil wir so festgefahren sind in solchen religiös verkleisterten Strukturen in unserem Köpfen, unserem Denken, statt mal zu verstehen, um was es geht. Es geht um Freude, es geht darum, Mensch, das ist doch der Hammer. Du brauchst dich nicht mehr anzustrengen, ein guter Mensch zu sein. Jesus war der gute Mensch für dich, der du nie sein wirst. Und wenn du dich darauf einlässt, dein Herz dafür öffnest und diesen Schritt auf Gott zugehst und während Gott diesen Schritt auf dich zugeht und dein Herz füllt, dann merkst du, wow, ein ganz neues Leben. Da entsteht Freude. Deshalb taucht dieser Gedanke von Freude unwahrscheinlich oft im Neuen Testament besonders auf. Freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch. Ein Psalmist, der sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Und deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg zum Leben und dort, wo du bist, da gibt's Freude, die Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig für mich bereit. Das ist eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung, die was verändert hat. Ja, weil er mir zur Seite steht, komme ich nicht zu Fall. Ja, das haben wir vorhin gemerkt, auch im ein oder anderen Zeugnis, was die Täuflinge erzählt haben. Da kommt plötzlich Orientierung ins Leben. Da kommt plötzlich Ruhe ins Leben, da kommt plötzlich eine Sicherheit ins Leben, da kommt plötzlich eine neue Kraft, eine neue Energie, eine neue Qualität ins Leben. Und vor allen Dingen, da ist diese Beziehung, du zeigst mir den Weg zum Leben. Das ist das, was ich vorhin sagte. Es geht nicht um die Gebote und die Gesetze, sondern du zeigst mir. Das ist eine Liebesbeziehung. Gott kommt auch nicht mit Vorwürfen. Ja, ja, hast mal wieder Mist gebaut. Ne? Hab ich dir ja vorher sagen können. Reiß dich mal zusammen, Kerle. Nein, er zeigt. Und er zeigt es mit seiner Sanftmut und seiner Klarheit natürlich auch. Aber das Problem oder der Punkt ist, ich habe den Herrn stets vor Augen. Und ich will euch mal eine Beschreibung geben, wie Gott vor unseren Augen sein kann. Und diese Beschreibung finden wir im Alten Testament bei einem Propheten. Zephania heißt er. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Er redet nicht länger über eure Schuld. Das Thema ist durch Jesus Christus. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, da muss ich wieder hin. Sorry. Er jubelt über euch. Was hast du für ein Bild von Gott? Hast du dieses Bild von Gott, Gott, dieser Heilige oder vielleicht auch dieser Komische, der nur darauf wartet, dass du irgendeinen Fehler machst? Kannst du dir vorstellen, dass Gott sich von ganzem Herzen über jeden einzelnen Menschen hier freut? Kannst du dir vorstellen, dass er jubelt über dich, wenn er an dich denkt? Und deswegen diese Einladung, Gott zu begegnen. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Gas geben, okay? Was Jesus Christus getan hat, das zählt. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde auch nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Und der entscheidende Punkt ist, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich will nochmal ein Schrittchen weitergehen. Seht es auch als einen besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt und wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, sondern ich möchte hier einfach nur mal einen Punkt sagen. Es gibt manche Christen, die sind sehr schnell mit diesem Gedanken dabei, wenn irgendwas schief läuft in ihrem Leben, ja, es sind Anfechtungen. Also wenn das euch jemand sagt, dann bitte macht mal einfach kurz die Ohren zu. Das müsst ihr euch nicht anhören. Es geht nicht um Anfechtungen. Es geht um Trainingseinheiten. Anfechtungen sind nichts anderes als Trainingseinheiten. Trainingseinheiten, um in dieser Beziehung mit Gott zu wachsen, immer tiefer hineinzukommen in diese Liebesbeziehung und dass diese Liebesbeziehung ihre Kraft immer stärker, immer kraftvoller, immer massiver entfalten kann in meinem Herzen. Und dazu kann es auch Herausforderungen geben. Und Herausforderungen, diese Trainingseinheiten sind nichts anderes als dieser Punkt, dass wir an unsere Grenze kommen und jetzt ein Schritt aus unserer Komfortzone heraus bewegt werden. Und das geht so stark, dass Paulus sogar einmal sagt, im Philipperbrief, diesen Brief hat er geschrieben, als er im Gefängnis war, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das vor Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Freude in unterschiedlichsten Umständen. Der Paulus, der hat da was verstanden. Der hat da etwas verstanden. Er war hier im Knast und es drohte. Er wusste nicht, was passiert. Es hätte sein können, dass er zum Tode verurteilt wird. Das war sehr, sehr wahrscheinlich. Und er hat jetzt nicht irgendwie depressiv durchgehangen, sondern er ermutigt jetzt noch die anderen und sagt, hey Leute, egal was passiert, Auch wenn ich zum Sterben muss und zum Tode verurteilt werde und sterben muss. Wir wollen uns trotzdem freuen. Ich habe euch ja, freut euch, nehmt Anteil an meiner Freude. Er sieht die Herausforderung, er lässt sich davon nicht beeindrucken, weil er sich mit Gott verbunden weiß und er weiß, damit ist eine ganz andere Dimension in seinem Leben wirksam, die ganz andere Kraft hat und die ganz anders etwas aussagt über ihn. Und ich möchte heute Morgen abschließen mit diesem Gedanken: Wenn du Gott dein Herz öffnest, dann wirkt er in deinem Herzen. Ja, Gott selbst ist in euch am Werk durch diese Liebesbeziehung und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Es braucht eine Entscheidung. Liebe braucht immer die Freiwilligkeit. Und Gott ruft auch hier heute Morgen, so wie die Anna das vorhin erzählt hat, wie sie gespürt hat, Gott ruft mich, da ist was in meinem Leben, da ist jemand, der will was von mir. Und sie Schritt für Schritt darauf eingelassen hat. Wir haben es alle heute Morgen gesehen, diese Taufe, sich einlassen in dieses Wasser. Und wenn du hier heute Morgen bist und diese persönliche Art der Beziehung mit Gott ist dir fremd, ich möchte dich ermutigen, dich einladen, diesen Augenblick, wo Gott dich anspricht, hier heute Morgen nicht verstreichen zu lassen, ohne dass du selbst bewusst eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung, dich auf diese überwältigende, leidenschaftliche Liebe einzulassen. Und du kannst das ganz einfach machen. Ist gar nicht kompliziert. Du kannst einfach sagen, Gott, wenn das wahr ist, dass du mich so leidenschaftlich liebst, ich öffne dir jetzt mein Herz. Ich möchte deine Liebe kennenlernen. Ich möchte dich kennenlernen. Und wenn du schon einen Schritt weiter bist und merkst, boah, ja, ich habe Hunger. Ich will es wissen. Und du bist richtig voll dabei, sagst, ja. Dann gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, Gott, ich öffne dir jetzt mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben und beginne du dieses fantastische Werk in meinem Leben. Ich bin bereit, mich auf dich einzulassen. Und ich würde ganz gern mit dir nochmal beten. Beten ist nichts Schlimmes. Okay? Beten ist einfach nur reden mit Gott. Es ist nichts Religiöses. Einfach nur reden mit Gott. Und ich würde jetzt gerne einfach nochmal so beten für dich und du kannst dich im Stillen für dich einklinken, wenn du sagst, ja, ich bin genau an diesem Punkt, ich spüre, wie Gott mich ruft. Du kannst es dann im Stillen für dich nachbeten. Okay? Lass uns gemeinsam beten. Bitte schließen wir, lass uns die Augen schließen. Und schau jetzt einfach innerlich auf Gott. Egal, ob du ihn kennst oder nicht, ob du eine vertraute Beziehung mit ihm hast oder nicht. Auch wenn du mal eine vertraute Beziehung mit Gott hattest und du hast sie nicht mehr. Aber heute Morgen berührt Gott dein Herz und er zieht dich. Und jetzt kannst du einfach so beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Ich will dich kennenlernen. Ich will deine Liebe kennenlernen. Wenn du jetzt bereit bist, noch einen Schritt weiter zu gehen, dann geh weiter mit mir und bete Folgendes. Gott, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Danke für Jesus. Durch ihn bin ich mit dir versöhnt. Komm in mein Leben mit deiner ganzen Liebe. Komm in mein Leben mit deiner ganzen Kraft. Ich schenke dir mein Herz. Amen. Ich habe eine Bitte. Schließt mal alle bitte eure Augen für einen Augenblick. Und ich möchte einfach mal fragen, wer hat dieses Gebet heute Morgen für sich das erste Mal gebetet? Dann hebt mal bitte ganz kurz deine Hand. Alle anderen schließen die Augen, niemand guckt rum. Wenn es okay ist für euch, ich würde euch gern mit euch ins Gespräch kommen. Euch helfen, unterstützen. Wir haben auch neue Testamente für euch, diesen Schritt zu tun. Weil es ist so kostbar. Das Leben ist so kostbar, so wertvoll.